ich hatte ja angekündigt, dass wir heute ein besonderes Opfer einsammeln werden. Und wir hatten letzten Sonntag uns ein Video dazu angeschaut, zu dieser Bibliothek in Bogota, wo Kindern und alleinstehenden Frauen vor allen Dingen geholfen wird, gedient wird, wo sie unterstützt werden und wo auch die Liebe Gottes weitergegeben wird. Und das werden wir in ein paar Augenblicken tun. Einige haben schon angefangen. Ja, das ist gut, wenn man sagt, oh, hoffentlich habe ich eine Gelegenheit zu geben. Das will ich auf keinen Fall verpassen. Großartig. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten. Aber vorher möchte ich was aus dem Wort Gottes mitteilen. Wir sprechen ja über die Ökonomie des Himmels. Und unser Vers, unser Haupttext zu dieser Serie ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir sind reich gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind reich gemacht. Wir sind überfließend versorgt. Unsere Sicherheit ist nicht in der Zahl auf unserem Bankkonto. Unsere Sicherheit besteht nicht in Papierscheinen in unserem Portemonnaie, sondern unsere Sicherheit besteht darin, dass wir verbunden sind durch Jesus Christus mit dem Schöpfer des Universums. Und das heißt, wir sind verbunden mit seinem Reichtum. Und wir haben festgestellt, dass er ein Gott des Überflusses ist. Er ist nicht ein Gott des Mangels. Er ist ein Gott des Überflusses. Und er ist unser Vater. So, die Frage ist, was tun wir mit dem Reichtum, den er uns gegeben hat? Und wir haben da schon verschiedene Aspekte uns angeschaut. Und ich möchte heute über einen weiteren neuen Aspekt sprechen, über den die Bibel auch sehr viel zu sagen hat. Nämlich, wir wollen sprechen über Geben an die Armen. Was sagt die Bibel über Armut? Was sagt die Bibel dafür, über unsere Verantwortung, die Armen zu unterstützen, den Armen zu helfen? Und wir finden ein paar wirklich richtig gute Verheißungen hier. Und bevor wir das Opfer einsammeln, möchte ich mit euch gemeinsam diese Stellen lesen. Denn das ist genau, was wir tun. Wir sammeln ein Opfer ein, damit dort in Kolumbien, dort in Bogota, wo es nicht so ein schönes Sozialsystem gibt, wie bei uns in Deutschland, wo wirklich Menschen gedient wird, die mittellos sind, vor allen Dingen Kindern. Und das finde ich eine absolut großartige Sache. Hört euch mal Folgendes an, in Sprüche 28, Vers 27, da heißt es, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Das ist wieder dieses Prinzip des Himmels, die Ökonomie des Himmels. Der natürliche Verstand sagt, oh nee, Moment, das muss ja anders heißen. Eigentlich muss es heißen, wer den Armen gibt, wird selber weniger haben. Das ist logisch, ne? Aber wir sprechen über die Ökonomie des Himmels und wir lernen hier über die Ökonomie des Himmels, weil sie anders ist als die Ökonomie dieser Welt. Wer den Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird reich an Flüchen. In Sprüche 19, Vers 17 heißt es, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Denk mal einfach über diese Aussage nach. Was für eine gewaltige Aussage. Wir borgen Gott was. Durch diese Aussage sagt Gott, ich mache mich zu eurem Schuldner. Ja? Ich übernehme persönlich die Verantwortung, das zurückzuzahlen. Glaubt ihr, Gott zahlt seine Schulden zurück? Lasst mich das mal lesen in der Schlachterübersetzung, Schlachter 2000. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Wer sich über den Armen erbarmt, Barmherzigkeit mit Menschen in Mangel, Barmherzigkeit mit Menschen in Not. Sprüche 14, Vers 31. Sprüche 14, Vers 31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Ich lese es nochmal aus der Luther-Übersetzung. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Wieder so ein Aspekt, wo wir dadurch, dass wir Armen dienen, dadurch, dass wir geben, gleichzeitig Gott ehren. Wir ehren Gott mit unserem Geben. So ist es nicht eine rein horizontale Sache, sondern es ist auch eine vertikale Sache. Ja, etwas, was mit dem Himmel zu tun hat. Unser Geben hat mit dem Himmel zu tun und es hat mit unserem Herzen zu tun. Halleluja. So, wenn du noch keine Gelegenheit hattest zu geben, dann schnapp dir jetzt rasch deine Gabe, so wie ich. Und der Einfachheit halber, bring sie einfach nach vorne. Heute sind nicht so viele Leute da, haben wir Platz. Und ich bin so dankbar für diese Gelegenheit, weil das ist auch nichts Anonymes, sondern wir kennen die Leute, die diese Finanzen verwalten und wir vertrauen ihnen. Diese Bibliothek gehört zu der Gemeinde, die die Eltern von Chris leiten. Und ihr kennt sie alle. Ihr kennt Pastor Juan und seine Frau Yolanda sind schon ein paar Mal hier unter uns gewesen. Und ich vertraue diesen Leuten von ganzem Herzen. So, und ich weiß, dass meine Gabe, dass unsere Gabe dort in guten Händen ist. Und dass es zum Segen sein wird und Menschen dienen wird. Was für eine großartige Sache. Was für eine großartige Sache. Halleluja. So. Lasst uns weiter ein bisschen über dieses ganze Thema nachdenken. Wir haben gelesen, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Das ist eine Verheißung. Und gleichzeitig eine Verantwortung für uns, den Armen zu geben. Wir sollten als erstes die Frage stellen, wer ist überhaupt arm? Wer qualifiziert sich? Und hier finden wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Definitionen. Wir müssen uns bewusst machen, oder andersrum, dieses Wort arm im biblischen Grundtext bedeutet mittellos. Es bedeutet mittellos, es bedeutet ohne Ressourcen, ohne Einkommen. Das heißt, jemand, der weder eine Ressource hat, noch dass er ein Einkommen hat, wird in der Bibel als arm bezeichnet. Und das ist ein absoluter Begriff. Das ist ein absoluter Begriff. Ja, Null ist Null. Das ist was Absolutes. Wir müssen uns bewusst machen, wenn wir darüber sprechen, zu der Zeit, als das gesagt wurde, zu der Zeit, als das geschrieben wurde, da gab es kein staatliches Sozialsystem. Das gab es nicht. Das einzige Sozialsystem, was es gab, war die Familie. So arme Leute zu der Zeit waren als erstes Alte, die aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Lage waren, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Es waren Kranke, die aus dem gleichen Grund nicht in der Lage waren, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und vor allen Dingen waren es Witwen und Waisen. Es waren Menschen, die in einer Familie waren ohne Vater. Der Vater war normalerweise derjenige, der das Einkommen erzeugt hat, der gearbeitet hat. Den Ehemann zu verlieren, den Vater zu verlieren, war damals eine Tragödie. Und natürlich hat der Rest der Familie dafür Verantwortung übernommen. Wenn eine Frau zur Witwe geworden ist, wenn ein Kind zu Waisen geworden ist. Aber häufig sind Leute trotzdem dadurch in Notsituationen gekommen. Und wie ich schon gesagt habe, es gab keine staatliche Unterstützung. So, das ist der biblische Begriff, das ist die biblische Definition von Armut. So, die Definition für Armut heute in der westlichen Welt ist eine völlig andere. Weißt du, wie sich Armut definiert in Deutschland? Es wird das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung errechnet, das durchschnittliche Einkommen. Und wenn du in einem bestimmten Bereich unterhalb dieses Durchschnitts liegst, dann giltst du als arm. Das ist die Definition für Armut in Deutschland. Nach dieser Definition hätte ich persönlich und meine ganze Familie in den vergangenen Jahren, also längerer Vergangenheit, definitiv als arm gegolten. Vielleicht gelten wir sogar heute noch, keine Ahnung. Aber ich bin nicht gebunden an die Maßstäbe dieser Welt und ich bin nicht definiert durch das, was diese Welt mir sagt und was dieses Weltsystem mir sagt. Ich bin gebunden an Gott und an sein Wort. Und sein Wort sagt mir, dass ich reich gemacht bin in Christus. So, wir haben also eine völlig andere Definition. Begriffe werden verdreht. Und du kannst den Begriff Armut, wie er in unserer Gesellschaft verwendet wird, nicht gleichsetzen mit dem Begriff Armut, wie in der Bibel verwendet wird. Ich möchte, dass wir das sehen. Wo kommt diese Definition, diese gesellschaftliche Definition für Armut her? Sie kommt aus dem Gedanken des Sozialismus. Denn auch wenn die gesamte Bevölkerungsschicht, die jetzt in diesen Bereich reingehört, dass sie dieses Stück unterhalb des Durchschnittseinkommens liegt, wenn die alle so versorgt werden, dass sich ihr Einkommen so hebt, dass sie aus diesem Bereich rauskommen, was passiert dann? Dann wird das Durchschnittseinkommen von allen neu berechnet. Das Durchschnittseinkommen, das Gesamtdurchschnittseinkommen hebt sich und wir haben wieder die unteren 20%, die dann wieder neu als arm definiert werden. So, das heißt, es wird zwar über Armutsbekämpfung gesprochen, aber, Entschuldigung, was ist das Ziel? Wenn wir dieser Definition folgen, ist die einzige Möglichkeit, Armut komplett auszumerzen, dadurch, dass alle ein und dasselbe Einkommen haben. Egal, was ich mache, egal, wie viel Verantwortung ich übernehme, egal, wie viel ich investiere, egal, wie lange ich arbeite. Das ist Sozialismus. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen diese Begriffe im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben, wenn wir über dieses Thema sprechen. Amen. Und ich bin ein großer Skeptiker, was dieses System betrifft. Denn dieses System, was propagiert wird, fördert Neid, es fördert Missgunst, ich gönne dem anderen nicht das, was er hat, weil er mehr hat als ich. Und wir schauen immer auf die, die mehr haben als ich, nicht nie auf die, die weniger haben. So, es fördert Missgunst. Und es fördert ein Anspruchsdenken. Du hast mehr als ich, deshalb schuldest du mir was. Du hast mehr als ich und deswegen schuldest du mir was. Die Gesellschaft schuldet mir sowieso was. Sag mal, können wir die Heizung ein bisschen runterdrehen? Ist das möglich? Wenn wir hier predigen, dann wird uns auch heiß ohne die Heizung. Der Staat schuldet mir was, die Gesellschaft schuldet mir was. So, das heißt, ich muss auch nicht in irgendeiner Art und Weise dankbar sein für irgendwas, was ich bekomme, denn es steht mir ja sowieso zu. Wer von euch weiß, dass das ein falscher Denkansatz ist? Amen? Das ist ein falscher Denkansatz. Es herrscht so dieser Gedanke vor in der Gesellschaft, na, für die Armen wird ja nichts getan in dieser Gesellschaft. Für die Armen wird kaum was getan in Deutschland. Für die Armen wird kaum was getan in unserer Gesellschaft. Habt ihr das schon mal gehört? Nun, ich und meine Familie, wir tun was für die Gesellschaft und für die Armen in unserer Gesellschaft in Deutschland. Letztes Jahr haben wir Tausende von Euros, meine Frau und ich, einige gucken mich an, Tausende von Euro gegeben für arme Menschen, für bedürftige Menschen in Deutschland, unabhängig von unserem Geben hier in die Gemeinde und in das Reich Gottes. Du sagst, okay, wie ist das möglich? Lass es mich dir erklären. Im Internet, das Internet ist eine schöne Sache. Man bekommt da viele Informationen. Dort kannst du zum Beispiel den Bundeshaushalt dir anschauen für das letzte Jahr, 2018. Was ist die höchste Ausgabe, was ist der höchste Posten im Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland? Weiß es irgendjemand? Militär, ja, das ist, was die meisten Leute denken. Der höchste Posten mit Abstand ist das Budget des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das ist der höchste Posten. Mit 139 Milliarden Euro. Ich sage es nochmal, damit du es richtig verstehst. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat letztes Jahr 139 Milliarden Euro ausgegeben. Nicht Millionen, Milliarden. Das sind circa 40%, ein bisschen mehr als 40% des gesamten Bundeshaushalts. Also fast die Hälfte. Fast die Hälfte der Ausgaben auf Bundesebene ging in den Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Wofür geben die das Geld aus? Kannst du auch nachlesen. 98% dieses Geldes, 98%, also das ist fast alles, weißt du das? Ja, 98% dieses Geldes, dieser 139 Milliarden, unvorstellbare Summe, 98% dieses Geldes ging an Rentenzuschüsse, das heißt nicht in Renten, die Renten, die normalen Altersrenten werden bezahlt über die Rentenversicherung. Rentenzuschüsse, das heißt Zuschüsse für Leute, deren Rente zu gering ist, wurde ausgegeben für Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Das heißt, Leute, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen oder vollständig für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Wir können also sagen, dieses Geld ging an Arme, Kranke, Alte, Witwen, Waisen. Und, das will ich nicht vergessen, sonst kriege ich dann Ärger mit der Svenja, Leistungen nach SGB 1 und nach SGB 2 und 3. Ja, Leistungen nach SGB 2 und 3. Das ist Grundsicherung für Arbeitssuchende und Finanzierung von Arbeitsförderungsmaßnahmen. Und du kannst dir genau anschauen, welche Summen und welche Prozentsätze in welchem Bereich gegangen sind. Das ist alles öffentlich zugänglich. 139 Milliarden. So, wer zahlt das? Wer zahlt das? Ja, das zahlt die Regierung. Ach, haben wir nicht eine gute Regierung? Eine großzügige Regierung? 139 Milliarden. Die Regierung verteilt das. Bezahlen tun es die Bürger. Du und ich. Wir bezahlen das. Wir bringen diese 139 Milliarden auf. Wie? Wie kommt der Staat zu so viel Geld? Hat irgendjemand eine Vorstellung? Natürlich, durch Steuern. Durch Steuern. Durch unsere Steuern tragen wir alle zu diesem Budget bei. Das heißt, wir unterstützen durch unsere Steuern schon automatisch die Armen. Welche Steuer ist die höchste Einnahmequelle unseres Staates? Richtig. Viele denken, es ist die Einkommenssteuer, ja, weil das ist immer so dieser große Betrag, das ist das, was von unserem Brutto jeden Monat abgeht und Leute stöhnen und ächzen. Aber die größte Einkommensquelle für den Staat ist die Mehrwertsteuer. Ja, der Staat hat mehr Einnahmen durch die Mehrwertsteuer als durch die Einkommenssteuer. Einkommenssteuer steht an Stelle Nummer 2. Übrigens, ganz kurzer Seitengedanke. Wir hatten gesagt, 40% wird ausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Position Nummer 2 ist tatsächlich der Verteidigungshaushalt, der aber nicht annähernd so groß ist. 40% Arbeit und Soziales, Verteidigungshaushalt liegt bei 11%. Ja. Also circa ein Zehntel. Nur so mal als Seitengedanke. So, das heißt, jedes Mal, wenn ich was einkaufe, zahle ich Mehrwertsteuer. Das ist geschickt gemacht in Deutschland, denn an der Kasse wird uns immer gleich der Preis einschließlich der Mehrwertsteuer präsentiert. Das heißt, wenn du bei Aldi für 12 Euro einkaufst, dann zahlst du automatisch 2 Euro Mehrwertsteuer, circa. Ich habe jetzt gerundet. Ja? Ob dir das bewusst ist oder nicht. 2 Euro extra, 2 Euro Steuern. 2 Euro, von denen 40% für die Armen dieses Landes ausgegeben werden, für die Armen und Bedürftigen. Daneben haben wir unsere Einkommenssteuer. Habe ich auch eine erschreckende Zahl gesehen. Im Durchschnitt ist Deutschland das Land mit der zweithöchsten Steuerbelastung im Bereich Einkommenssteuer in Europa. Das einzige Land, was ein kleines bisschen drüber liegt, ist Belgien. Du sagst ja, das ist ja frustrierend heute. Na, warte noch, wir sind noch nicht fertig. Eine weitere Steuer, durch die ich viel zum Bundeshaushalt beitrage, ist die Mineralölsteuer, die ich jedes Mal zahle, wenn ich mein Auto voll tanke. Und ich bin da auf mein Auto angewiesen. Weil dort, wo ich wohne, ist der öffentliche Nahverkehr nicht sonderlich gut ausgebaut. So, ich bin also in dem Falle gezwungen, ja, mein Auto immer mal voll zu tanken und damit wieder indirekt die Armen und Bedürftigen in Deutschland zu unterstützen. In der Regel ist es so, dass Leute jammern und stöhnen und klagen, wenn es zum Thema Steuern kommt. Oh, die Steuern sind zu hoch. Aber Fakt ist eins, durch meine Steuern gebe ich den Armen. Das Problem ist nur, dass ich das nicht freiwillig mache. Wusstest du das, dass Steuern nicht freiwillig sind? So, ich mache das nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen. Ich werde dazu gezwungen. Und das macht mir natürlich keinen Spaß und ich kann mich darüber ärgern, ich kann murren und ich kann klagen und ich kann jammern. Oder ich kann mich an die Tatsache erinnern, dass durch das, was mir an Steuern abgezogen wird, Armen, Notleidenden, Bedürftigen gedient wird. Und dann kann ich mich freuen. Jetzt, das ist jetzt ein Schocker, ja, ein Schocker, okay? Aber ich kann mich dafür entscheiden, meine Steuern mit Freude zu geben. Wusstest du das? Ich kann mich dafür entscheiden, meine Steuern mit Freude zu geben, indem ich mir das bewusst mache. Und jetzt verstehst du vielleicht, wenn ich sage, ich habe es gestern mal kurz durchgerechnet, einfach so grob. Unser letzter Beitrag, also unser Beitrag im letzten Jahr, 2018, meine Frau und ich, wir haben einen hohen vierstelligen Betrag in das Steuersystem der Bundesrepublik investiert. Und also da habe ich jetzt Mehrwertsteuer und so weiter mit eingerechnet und Mineralölsteuer. Und damit die Unterstützung von Armen und Bedürftigen gefördert. Und darauf liegt eine Verheißung. Darauf liegt eine Verheißung. Lasst uns zurückgehen zu Sprüche 28, 27. Wer den Armen gibt, wird keinen Mangel haben. So, und wenn durch meine Steuern den Armen gegeben wird, dann kann ich diese Verheißung für mich in Anspruch nehmen. Amen. Und dann kann ich mich freuen und sagen, danke Herr, dass auf meiner Steuerzahlung eine Verheißung liegt. Amen. So, das ist jetzt, wenn man es mal so insgesamt betrachtet, das ist ein schöner Batzen Geld. Den ich da schon abgegeben habe, aber ich muss mich nicht dadurch begrenzen lassen. Ich kann noch mehr tun für die Armen, als das, was ich allein tue durch mein Steueraufkommen. Amen. Aber die Armen in Deutschland sind durch meine Steuergabe schon ziemlich gut versorgt. Vielleicht bist du anderer Meinung. Es gibt viele, viele Leute in anderen Ländern, die gerne dieses Sozialsystem, was wir in Deutschland haben, in Anspruch nehmen würden, wenn sie eine Gelegenheit dazu hätten. Das ist auch eine Perspektive, die man mal haben muss. Und man muss gar nicht bis Afrika gehen oder sonst wohin. Ein Schüler von mir, der Valentino, vielleicht erinnert sich manche von euch, war vorletzte Mal beim Family Dinner mit dabei, der kommt aus Kroatien. ist ein europäisches Land. Und er ist so beeindruckt und so begeistert, obwohl er sein Land von ganzem Herzen liebt, ja, ist er so beeindruckt und so begeistert von dem deutschen Sozialsystem. Und für die Absicherung, die dieses System bietet. Und er schwärmt mir immer davon vor. Ja. Von Deutschen höre ich sowas nie. Ja. Aber ein Kroate erzählt mir regelmäßig die Vorzüge des deutschen Sozialsystems. Ah, lustig. Gut. Ich habe so viele Notizen, da muss ich aufpassen, dass ich meinen Faden nicht verliere. So, wir sind nicht begrenzt, sondern wir können darüber hinaus weitergeben. Wir können weitergeben an diejenigen, die nicht unter dem Nutzen eines solchen Sozialsystems sind. Das heißt, wir können geben an Menschen in der sogenannten dritten Welt, zweite, dritte Welt. Und wir haben das vorhin gerade getan mit unserem Opfer für dieses Projekt in Kolumbien. Nun, es gibt ganz, 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 ganz viele Projekte, die Geld einsammeln. Man könnte sonst wohin geben. Ich persönlich folge hier bestimmten Prinzipien. Prinzip Nummer eins, und das sind biblische Prinzipien im Übrigen, als erstes unterstütze ich die Hausgenossen des Glaubens. Ja? Das heißt, als erstes unterstütze ich auch in der dritten Welt Menschen, die zu meiner Familie gehören, nämlich zur Familie Gottes. Als zweites unterstütze ich nicht rein soziale Projekte, sondern ich unterstütze immer Projekte, wo soziales Engagement verbunden ist mit der Verkündigung des Evangeliums. Und das ist eine fantastische, eine wunderbare Kombination. Ein Dienst, den ich hier in dem Zusammenhang empfehlen kann, ist der Dienst Feed the Hungry. Weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist eins ihrer Prinzipien. Das ist ein Dienst, dessen Ziel Nothilfe ist, Nothilfe auf der ganzen Welt, besonders in Krisenregionen, bei Naturkatastrophen, Hungersnöten und so weiter und so fort. Aber sie tun das immer in Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums. Gegründet wurde dieser Dienst von Lester Sumrall. Das ist so ein alter Pfingstevangelist gewesen. Manche von euch kennen den vielleicht oder haben den Namen schon mal gehört. Ein Mann des Glaubens. Und er hat in seinen späten Jahren diesen Dienst gegründet. Und er sah Josef so als Vorbild, ja, der eine ganze Nation gerettet hat, einfach durch seine Weisheiten, durch seine Vorsorge. Und Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Und dann haben sie gesagt, wir wollen in der Lage sein, schnell auf Krisen zu reagieren. Wie können wir das machen? Der schnellste Transportweg ist ein Flugzeug. Er ist in diesen Dingen kein Experte. Also hat er seine Leute gefragt, hat gesagt, Leute, was ist das größte Transportflugzeug? Das größte Transportflugzeug, was es zu dem Zeitpunkt gab, das war irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich, letztes Jahrhundert. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Herkules. Das war ein Flugzeug, das speziell gebaut wurde für das amerikanische Militär. Größte Transportflugzeug der Welt zu dem Zeitpunkt. Die sagten, ja, das größte Transportflugzeug ist Herkules, aber kannst du privat nicht kaufen. Ja? Wird nur fürs Militär genutzt. Hat er gesagt, ist mir egal. Mein Gott ist größer. Wenn das größte Transportflugzeug ist, dann werden wir dieses Flugzeug haben. Und rate, was passiert ist. Diese Missionsorganisation war die erste zivile Organisation, denen erlaubt wurde, dieses Flugzeug anzuschaffen. Und bis heute unterstützen sie Menschen in Krisengebieten. Und während sie Nothilfe leisten, und lebensnotwendige Güter verteilen, geben sie das Evangelium weiter. Was für eine wunderbare Sache. Es gibt eine ganze Spendenindustrie in Deutschland. Ich tue mich dann nicht dran beteiligen, sondern ich versuche immer, meine Mittel dort zu geben, wo ich die Leute möglichst persönlich kenne, die die Finanzen weitergeben. Das sind Dienste, Gemeinden, Missionswerke. Und wie gesagt, es ist immer so wichtig, das mit der Verkündigung des Evangeliums zu verbinden. Ein Freund von mir erzählte, der kannte einen Zahnarzt in Südkalifornien. Dieser Zahnarzt war ein hingegebener Christ. Und er erzählte, ja, ich gehe auch regelmäßig auf Missionsreisen. Er nahm also regelmäßig an Missionsreisen teil. Man fragte ihn so, was machst du bei diesen Missionsreisen? Er sagte, naja, ich bin Zahnarzt. Das heißt, ich repariere den Leuten die Zähne. In dritte Weltländern, wo es keine Zahnärzte gibt und wo die Leute sich einen Zahnarzt nicht leisten können, dort helfe ich ihnen und ich biete ihnen kostenlose Dentalversorgung an, wenn ich dann dort bin. Und dann fragte man ihn und sagte, ja, und das ist alles, was du machst? Ich sagte, ja, das ist alles, was ich mache. Und die Person, die ihn fragte, sagte dann, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, du hilfst also Leuten, mit etwas gesünderen Zähnen in die Hölle zu gehen. Ja. Genau das Gleiche hat der Zahnarzt auch gesagt, ouch. Und weißt du was? Er hat es gesehen und er hat seine gesamte Ausrichtung geändert und hat gesagt, ich werde das, was ich tue, in Zukunft verkündigen mit der Weitergabe des Evangeliums. Und hat von da an mit Diensten zusammengearbeitet, die genau das tun. Und er hat das immer mehr gemacht. Irgendwann hat sein Steuerberater zu ihm gesagt, sie müssen vorsichtig sein, sie dürfen nicht so viel in die Mission investieren und sie dürfen auch nicht so viel auf Missionsreisen gehen, denn ihre Praxis hier leidet darunter. Ja, ihre Praxis leidet darunter und ihre Einnahmen werden dann zurückgehen, es werden weniger Patienten werden und sie müssen vorsichtig sein. Dieser Mann, dieser Zahnarzt, hat auf Gott mehr gehört als auf seinen Steuerberater. Weißt du, das ist Glauben, wenn wir auf Gott mehr hören als auf unseren Steuerberater. Er hat sich nicht stoppen lassen, er hat sich nicht abbringen lassen. Und wisst ihr, was passiert ist? Seine Praxis wurde zu einer der erfolgreichsten Zahnarztpraxen in ganz Südkalifornien. Ja? Sie hat nicht darunter gelitten, sondern das Gegenteil ist passiert. Sie ist gewachsen, neue Patienten sind dazugekommen. Das, was sie in der Praxis dort gemacht haben, darauf hat Gott Segen gegeben und Gelingen gegeben, sodass sich das rumgesprochen hat. Die Praxis wurde immer beliebter. Und so ist auch sein Einkommen, seine Einnahmen gewachsen. Du sagst, wie kommt das? Sprüche 28, Vers 27. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. So, das heißt, wir haben als erstes Leute in der dritten Welt, auf die tatsächlich diese biblische Definition von Armut zutrifft. Als zweites haben wir auch um uns herum manchmal Leute, die eine akute Not haben, die einen akuten Mangel haben. Und dann sollten wir auch nicht unser Herz verschließen, sondern wir sollten schauen, Herr, was möchtest du, wie kann ich dieser Person helfen? So wie zum Beispiel vor kurzem hier in dieser Gemeinde jemand ein Autoproblem hatte. Auto ist kaputt gegangen. Und er hatte eigentlich nicht das Geld gehabt, um die Autorechnung zu bezahlen. Und jemand anders, auch aus dieser Gemeinde, hat gesagt, mach dir keine Gedanken, ich zahle deine Autorechnung für dich. Liebt diese Gemeinde. Amen. Du sagst, oh, das wusste ich gar nicht, dass sowas in dieser Gemeinde passiert. Das ist gut zu wissen, ja, denn wenn wir nachher rübergehen zum Kaffee trinken, dann setze ich mich an den Tisch, wo die meisten Leute sind oder die, wo ich denke, die verdienen am meisten, dann erzähle ich mal von allen meinen finanziellen Problemen. Von all dem, was ich gerade im Moment nicht habe. Das, ihr Lieben, ist der falsche Weg.
Amen.
Das ist der Weg des Fleisches. Du sagst ja, wem soll ich sonst von meinen finanziellen Problemen erzählen? Einem. Amen. Wir erzählen es nur einem. Du sagst ja, aber wie können dann die anderen alle dann davon erfahren und mir helfen? Antwort ist ganz einfach. Durch den einen. Amen. So Gott kann zu mir reden und kann mich benutzen, um jemandem zu helfen, einem Bruder, einer Schwester zu helfen, die in Not sind. Und er wird das tun. Und du sagst nur, hoffentlich hören die alle gut vom Himmel. Hoffentlich beten die alle regelmäßig und sind geistlich so fit, dass sie die Stimme des Heiligen Geistes hören können. Weißt du, Gott hat Mittel und Gott hat Wege, um uns zu versorgen. Er hat bei Elia Raben geschickt. Und wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, er kann auch einen Collie-Hund schicken mit einer Papiertüte voll Geld. Ja, Lassie, für alle, die Lassie nicht kennen. Gott hat Mittel und Wege. Aber wir dürfen niemals uns auf andere Menschen fixieren und andere Menschen zu unserer Quelle machen. Das ist das Falscheste, was wir tun können. Egal in welcher Situation, in welcher wirtschaftlichen Situation wir uns befinden. Hört ihr mir zu? Und das ist jetzt der Punkt, wo ich wirklich ernst bin in dieser Botschaft. Und du wirst nachher gleich noch sehen, warum ich das so ernst meine. In dieser Welt gibt es so viel Armut. Es gibt so viel Not. Es gibt so viel Mangel. Und ständig werden uns irgendwelche Bedürfnisse präsentiert. Ständig hat scheinbar irgendjemand zu wenig. Ständig braucht irgendjemand irgendwas. Und wenn ich die falsche Perspektive habe, dann bin ich einer von denen auch. Ja? Der ständig zu wenig hat, der ständig irgendwas braucht. Und wenn wir diese Botschaft hier falsch verstehen, dann kann uns das sehr unter Druck bringen. Denn ich muss ja den Armen helfen. Ja, ich muss ja den Armen helfen. Ich muss den Bedürftigen helfen. Und der ist arm und der ist arm und der ist arm und der hat eine Not und der hat ein Bedürfnis. Ich habe nur so wenig. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und es gibt ja diese Stelle noch im Römerbrief, wo es heißt, alle, die von Not geleitet werden, sind die Kinder Gottes. Kennt ihr diese Stelle? Einige gucken mich etwas verwirrt an. Moment nochmal. Nee, so heißt es gar nicht. Es heißt nicht, alle, die von Not geleitet werden, sind die Kinder Gottes. Wer leitet uns? Der Heilige Geist. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind die Kinder Gottes. Amen. Römer 8, wenn ich mich nicht irre. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind die Kinder Gottes. So, wir sind geleitet vom Geist Gottes. Wir sind nicht geleitet von Not. Wenn wir anfangen, von Not geleitet zu werden, dann machen wir uns manipulierbar. Gott ist nicht der Autor, Gott ist nicht der Verursacher von Not. Gott ist nicht der Verursacher von Mangel. Not ist etwas Satanisches, etwas Teuflisches. Mangel ist etwas Satanisches. Und wenn wir anfangen, diesen Weg zu gehen, dann machen wir uns direkt manipulierbar. von Satan manipuliert zu werden, denn er kann Nöte kreieren. Das ist ein Punkt, wo wir aufpassen müssen. Du bist nicht die Antwort auf die Not dieser Welt. Wusstest du das? Du bist nicht die Antwort auf die Not dieser Welt, in dem Sinne, du bist nicht die Quelle. Und ich auch nicht. Und deine Eltern auch nicht. Und deine Kinder auch nicht. Es gibt nur eine Quelle. Und das ist, Amen. Das ist unser Vater im Himmel. Das ist unser Gott. Er ist die Quelle. Wir können und wir sollen ein Kanal sein, durch den er Not begegnet. Aber das geschieht so, wie er will. Das geschieht durch die Führung seines Geistes. Amen. Amen. Lass dich nicht manipulieren durch scheinbare Nöte und Bedürfnisse anderer Menschen. Lass dich nicht manipulieren und lass dich nicht ausnutzen. Wichtiger Punkt. Vor einiger Zeit traf ich jemanden, der offensichtlich in einer Notsituation war, in einer Mangelsituation war, die relativ gravierend war, wo er wirklich nichts mehr hatte für seinen Lebensunterhalt, auch nichts mehr zu essen und so weiter und so fort. Und der Herr sagte zu mir, geh mit ihm einkaufen. Und dann bin ich mit ihm einkaufen gegangen. Und dann habe ich ihm Vorräte gekauft, dann habe ich ihm Lebensmittel gekauft. Und ich habe nicht das Billigste gekauft, sondern ich habe die Sachen gekauft, die ich für mich selber auch kaufen würde. Ja, und Hygieneartikel. Und alles, was man so zum täglichen Bedarf braucht. Am Ende waren das um die 100 Euro. Und dann habe ich noch eine Tasche gekauft, wo wir den ganzen Kram reingetan haben. Und dann habe ich es noch zu ihm nach Hause geschafft. Später, eine ganze Zeit später, rief mich jemand an und sagte, oh, bei dem musst du aufpassen, bei dem musst du vorsichtig sein. Der nimmt Leute aus, der manipuliert Leute, der nützt dich nur aus. Ja, mich hat er auch ausgenutzt. Sei vorsichtig. Das ist ein Betrüger. Und weißt du was? Ich war nicht frustriert. Ich war nicht irgendwo enttäuscht oder verletzt und habe gesagt, oh, jetzt bin ich auf einen Betrüger reingefallen. Der hat mich jetzt hier über den Tisch gezogen. Wie konnte ich nur so dumm sein und dem mein gutes, gut verdientes Geld in Rachen werfen? Ob der Mann ein Betrüger war oder bei anderen manipuliert oder nicht, war für mich völlig unerheblich. Denn ich habe nicht auf eine Not reagiert, sondern ich habe auf die Stimme des Heiligen Geistes reagiert. Amen. Ich habe auf die Stimme des Heiligen Geistes, ich habe auf die Stimme meines Vaters im Himmel reagiert, um dieser einen Not zu begegnen. Vielleicht gab es zu demselben Zeitpunkt in der gleichen Stadt noch 10 andere Leute, die in einer ähnlichen Situation waren. Gott hat mich zu dem einen gebracht und Gott hat gesagt, jetzt diene du ihm. Und deswegen war ich nicht verletzt, ich war nicht verbittert, ich war nicht enttäuscht, ich war nicht sauer. Ich sage immer noch, danke Herr für diese Gelegenheit, dieser Person zu dienen. Andererseits, sei sicher, dass du vom Heiligen Geist geführt wirst. Lass dich nicht manipulieren. Andere Situation, ja. Darf ich kurz was vorlesen aus einem WhatsApp-Chat? Ja. Wo auch jemand scheinbar oder tatsächlich in einer finanziellen Not war. Und er schrieb mir Folgendes. Er schrieb mir, danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu reden. Ja, So bin ich. Ich bin ein netter Mensch. Ich möchte nur jemanden glücklich machen, morgen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber es bedeutet mir sehr viel. Natürlich verstehe ich das. Andere Menschen glücklich zu machen, ist eine schöne Sache. Deswegen habe ich ihm auch geschrieben, dann wünsche ich dir viel Erfolg damit. Nächster Text. Kannst du mir helfen dabei? Ich schreibe zurück, wie? Fragezeichen. Frage. Kannst du mir bis Montag was auslegen? Kriege erst Montag wieder Geld. Darauf schreibe ich zurück, ich kann dir leider kein Geld geben. Antwort? Alles klar, also kein Vertrauen da. Danke. Ich habe zurückgeschrieben, ich verleihe generell kein Geld an niemanden. Und das ist ein Prinzip von mir, ihr Lieben. Geld verleihen ist der beste Weg, um Freundschaften zu zerstören. Das habe ich ihm genauso geschrieben. Ja? Und im Übrigen, falls du das noch nicht wusstest, das ist auch eine Regel, die hier in der Gemeinde gilt. Wir verleihen kein Geld in der Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, auch niemanden um ein Darlehen zu bitten hier in der Gemeinde. Erstens bringst du dich damit in eine Abhängigkeit. Du machst dich abhängig von jemandem. Das ist immer ein ungesundes Verhältnis. Zweitens, häufig ist es dann so, Leute leihen sich Geld, die nicht gut mit Geld umgehen können. So, sie haben gute Absichten und sagen, ich werde dir das zurückzahlen. Aber bis dann und dann. Und dann haben sie das Geld nicht. Aber sie schämen sich jetzt dafür, dass sie das Geld nicht haben, dass sie es nicht zurückzahlen können. Was machen sie? Sie gehen der Person aus dem Weg. Wo treffe ich die Person als erstes? In der Gemeinde. Also gehe ich nicht mehr in die Gemeinde. Ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, werde nicht mehr geistlich ernährt. Und Stück für Stück trifft ich von Gott ab. Könnt ihr die Problematik sehen? Ja? Deswegen haben wir diese Regel. Wenn jemand in Not ist, und Gott sagt mir, gib ihm, dann gebe ich ihm. Wenn die andere Person sagt, ich werde dir das wiedergeben, ich werde dir das zurückzahlen, dann sage ich, schön, das ist okay. Und wenn er sagt, ich gebe das zurück, dann sollte er es auch zurückgeben. Wir sind Menschen unseres Wortes. Aber von meiner Seite her spielt es keine Rolle, ob er es zurückgibt oder nicht. Das heißt, ich habe in meinem Herzen schon mich festgelegt, dass meine Beziehung zu dieser Person nicht beeinflusst davon wird, ob er mir das Geld zurückzahlt oder nicht. Auch wenn er es gesagt hat. Ja? So, das heißt, ich kann nicht frustriert werden, ich kann nicht enttäuscht werden und ich kann auch nicht sauer werden, wenn das Geld nicht zurückkommt. Amen? Also ich kann vor diesen Dingen nur warnen und das Wort Gottes warnt davor. Wir waren einmal vor vielen Jahren in einer Situation, wo wir Geld angelegt hatten und wir brauchten das Geld, kamen aber nicht schnell genug dran. Und wir hatten eine sehr, sehr hohe Autorechnung zu bezahlen. Und in der Situation habe ich mir das Geld geborgt von jemand aus meiner Verwandtschaft. Und kurze Zeit später kam dann das Geld aus dieser Geldanlage zurück und ich konnte ihm das Geld zurückzahlen. Aber ein oder zwei Tage später, nachdem ich das Geld zurückbekommen hatte, stellte sich raus, dass dieser Anlagemanager ein Betrüger war. Und dass sein ganzes System zusammengebrochen war und dass ganz, ganz viele Leute, auch Freunde von mir, die dort Geld investiert hatten, ihr Geld nie zurückbekommen haben. Und weißt du was? Ich bin so dicht in dem Moment an der Katastrophe vorbeigeschrammt. Denn wenn unsere Anlage, wenn unser Geld verloren gegangen wäre, wir wären nicht in der Lage gewesen, das Geld, was ich mir von meinem Verwandten geliehen hatte, zurückzugeben. Und das hätte in unserer Familie zu großen, großen Spannungen und großen Problemen geführt. Könnt ihr den Zusammenhang sehen? Deswegen nochmal meine Ermahnung. Verleihe kein Geld. Mach dir das zum Prinzip. So, das habe ich ihm geschrieben. In aller Freundlichkeit, in aller Liebe, aber in aller Deutlichkeit. Er schrieb zurück, okay, dann bin ich ja ein schlechter Mensch. Alles Gute, bis dann. Sorry, ich werde nie wieder. Manipulation. Ja. Manipulation. Jemand versucht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht manipulieren durch solche Dinge. Ja. Noch ein Hinweis in diesem Zusammenhang. Ich empfehle dringend, Menschen mit Suchtproblemen kein Bargeld zu geben. Jemanden 10 Euro in die Hand zu drücken, ist einfacher, als mit jemandem einkaufen zu gehen. Es erfordert mehr Zeit, es erfordert mehr, dass ich meinen Tagesplan umstelle. Aber wenn du den Eindruck hast, Gott möchte, dass du so einer Person hilfst, dann mach das so, wie Gott dir das zeigt. Menschen, die ein Suchtproblem haben mit Drogen, Menschen, die ein Suchtproblem haben mit Alkohol, Menschen, die ein Suchtproblem haben mit Spielsucht. So sehr sie dir auch leid tun, menschliches, irdisches Mitleid hilft ihnen nicht, wenn wir aus diesem menschlichen Mitleid heraus reagieren. Gib ihnen kein Bargeld. Hilfst ihnen nicht dabei. Es sei denn, du merkst in deinem Herzen, Gott sagt dir ausdrücklich ja, in dem Fall mach das. Folge dem Heiligen Geist. Finde andere Wege, andere Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Eines der größten Probleme in diesem Zusammenhang ist, dass Leute nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen, Geld zu verwalten. Darüber werden wir später noch sprechen. Aber jetzt komme ich langsam zum Ende. Das Grundproblem in diesem ganzen Zusammenhang habe ich schon erwähnt. Menschen machen andere zu ihrer Quelle. Das ist das Problem, was wir in Beziehungen finden, warum Beziehungen scheitern. Weil Leute einen Partner suchen, um glücklich zu werden. Ja. Diese Beziehung, dieser Mensch wird mich glücklich machen. Wenn ich mit dieser Erwartung an eine Beziehung rangehe, ist die Beziehung schon zum Scheitern verurteilt, weil ich die andere Person zur Quelle meines Glücks mache. Amen. Und in wirtschaftlichen Dingen ist es genauso, in finanziellen Dingen ist es genauso. Es wird nicht funktionieren, wenn ich andere im materiellen Bereich zu meiner Quelle mache, zu meiner Versorgung mache. Wenn ich meinen Arbeitgeber als meine Quelle sehe, ja, die Firma geht pleite oder ich werde gefeuert, ich werde sehr, sehr sauer sein auf meinen Arbeitgeber. Wenn ich weiß, Gott ist meine Quelle, dann egal, ob ich gefeuert werde oder befördert werde, ich weiß, Gott kümmert sich um mich. Wir haben vorhin über die Sozialleistungen in Deutschland gesprochen und über Milliarden, die für Sozialleistungen für Menschen in Not, Menschen, die bedürftig sind, ausgegeben werden. Nochmal zur Erinnerung, es waren 139 Milliarden im Jahr. Wo wissen auch viele Leute in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mit Leuten sprichst, es ist immer zu wenig. Ja, es sind immer die Falschen, die es kriegen. Und da ist so viel Verbitterung da und so viel Undankbarkeit. Warum? Wo kommt das her? Ganz einfach. Man hat Vater Staat zur Quelle gemacht. Es ist nicht mehr Vater Gott, es ist Vater Staat. Du kannst nur eine Quelle haben. So. Mache ich Vater Staat oder irgendeinen Menschen, irgendeine Person zu meiner Quelle? Ich habe eine Erwartung. Die Person erfüllt diese Erwartung. Ich freue mich. Wunderbar. Aber was passiert? Wie geht das die ganze Geschichte weiter? Jetzt habe ich festgestellt, oh, ich bekomme was von dieser Person. Eine Woche später habe ich wieder ein Bedürfnis. Ich brauche wieder was. Ja, Geld braucht sich auf. Und diesmal brauche ich mehr. Meine Erwartung ist höher. Die Person begegnet wieder meiner Not, meinem Bedürfnis. Ja, egal, ob das jetzt der Andi ist oder der Staat oder wer auch immer. Ja. Und das geht so hin und her, 3, 4, 5, 6 Mal. Aber mit jedem Mal steigen meine Erwartungen. Und das führt automatisch dazu, dass mein Gegenüber diese Erwartungen nicht mehr erfüllen kann. Ja? Mein Gegenüber kann diese Erwartung nicht mehr erfüllen. Und das führt automatisch zu Frustration, zu Enttäuschung, zu Bitterkeit. Könnt ihr das sehen? Ja? Andere Geschichte, die mir ein Pastor, ein befreundeter Pastor erzählt hat. Da war eine Frau, die ein sehr geringes Einkommen hatte in der Gemeinde, und eine andere Frau, die scheinbar vom Äußeren her relativ wohlhabend war. So, und die wohlhabende Frau hat der Frau, die scheinbar weniger hatte, regelmäßig, wenn sie sich im Gottesdienst gesehen haben, Geld gegeben. Regelmäßig, jeden Sonntag. Das ist auch eine Möglichkeit, Leute zu motivieren, in den Gottesdienst zu kommen. Ne? Die Frau hat dann sichergestellt, dass sie keinen Gottesdienst auslässt. Ja. Und am Anfang, dann war die jedes Mal, oh, danke schön, wunderbar, danke. Und war eine Wertschätzung da, eine Freude. Der Pastor sagte, nach einiger Zeit sah er eine Szene, die ihn zutiefst beunruhigt hat. Nämlich die bedürftige Frau ging nach dem Gottesdienst zu dieser anderen Frau einfach so. Wo ist mein Geld? Ja. Wo ist mein Geld, ja, für diese Woche? Aus dieser Dankbarkeit und Wertschätzung war ein Anspruchsdenken geworden. Ja, das steht mir ja zu, machst du ja jede Woche. Und in dem Moment sah er, da ist was schiefgelaufen. Und er hat natürlich eingeschritten und hat mit denen gesprochen. Er hat gesagt, Leute, das funktioniert nicht so, das können wir nicht machen. Und das war falsch von beiden. Wir vermeiden es in dieser Gemeinde hier, Abhängigkeitsverhältnisse in irgendeiner Art und Weise zu kreieren. Ich bin nicht deine Quelle und du bist nicht meine Quelle. Lass uns nochmal zum Wort Gottes gehen und dann bin ich schon am Ende für heute. Und zwar, lass uns gehen zu Jeremia Kapitel 17. Und hier wird genau dieses Prinzip geschildert. Und wir finden dieses Prinzip durch die ganze Bibel hindurch. Wir bauen unsere Lehre nicht auf einen einzelnen isolierten Vers, sondern wir bauen unsere Hauptlehre hier in der Gemeinde auf bestimmte Prinzipien, die wir durchgehend durch das Wort Gottes finden. Aber hier in Jeremia 17 wird es besonders schön geschildert. Ich lese mal in Vers 5 und ich lese als erstes aus der Schlachterübersetzung. Da heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Das heißt nicht, dass wir niemandem mehr vertrauen sollen. Aber hier geht es genau um diese Sache, über die wir gerade gesprochen haben. Wir könnten es auch so lesen: Verflucht ist derjenige, der Menschen zu seiner Quelle macht. Könnt ihr das sehen? Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Ich lese die gleichen Verse nochmal aus der Übersetzung der Guten Nachricht. Der Herr sagt: Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Es ist nichts Falsches daran, Hilfe von anderen Menschen zu empfangen. Nichts Falsches. Und wenn dir jemand was geben möchte und du vertraust dieser Person, du hast nicht den Eindruck, dass er dich dadurch manipulieren möchte, dann sag einfach Dankeschön und empfang's. Und dann sag nicht so einen Quatsch wie, ach, das wäre doch nicht notwendig gewesen. Lass dich segnen. Ja? Egal wie viel oder wie wenig, wie scheinbar unbedeutend das ist, nimm das einfach an, empfang das. Ja. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, der Herr hat mir gesagt, ich möchte dir ein schönes Auto schenken, ein deutsches Premium-Fabrikat, dann sage ich, wer bin ich, dass ich hier dem Herrn im Wege stehen könnte? Aber Menschen sind niemals unsere Quelle. Wir vertrauen nicht auf Menschen. Vers 6 heißt es hier: Sie sind wie kümmerliche Sträucher in der Steppe, in steiniger Wüste, in ödem, unbewohnten Land. Sie werden niemals Glück erleben. Jetzt springe ich wieder zurück zur Schlachterübersetzung, Vers 7. Da heißt es: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wenn Gott tatsächlich unsere Quelle ist, dann zeigt sich daran, dass als erstes, dass wir keine Furcht haben, dass wir uns keine Sorgen machen. Deswegen nennen wir diese Gemeinde die Gemeinde der Sorglosen. Wir fürchten uns nicht. Wir sind unbekümmert. Halleluja. In der Guten Nachrichtübersetzung heißt es doch: Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Das sind die Leute, die wir sein wollen. Amen. Halleluja. So, was haben wir heute gelernt? Gott hat uns gesegnet und wir sind dazu berufen, andere zu segnen, armen, mittellosen, Bedürftigen zu dienen. Das tun wir zum einen durch unsere Steuern, deswegen geben wir unsere Steuern mit Freude. Aber zum anderen tun wir das bei jeder Gelegenheit, wie der Geist Gottes uns leitet. Wir sind nicht verpflichtet, auf jede Not zu reagieren oder jede scheinbare Not zu reagieren, weil wir nicht die Antwort sind für die Nöte dieser Welt. Gott ist die Antwort. Amen. Lass uns aufstehen und ihn preisen. Halleluja.